Herzlich willkommen zum IT Agile Podcast. Wir haben heute drei KollegInnen von BrandAd hier, Katharina, Ansgar und Joachim. Und wir sprechen über 10 Jahre agile Transformation bei BrandAd, unter anderem auch über das Thema Nordstern. Herzlich willkommen und schön, dass ihr hier seid.
Danke, hallo.
Danke, schön, dass wir da sein dürfen.
Genau. Mögt ihr einmal was zu eurer Firma und euch erzählen?
Ja, gerne fange ich mal an, oder? Also wir sind jetzt seit gut 20 Jahren am Start. Wir sind eigentlich 99 gegründet und dann 2003 über ein Management-Buyout dann nochmal ein bisschen restrukturiert. Wir sind, heute würde man sagen, ein Cloud-Anbieter für ein Marketingportal. Das war der Start damals, also reinrassiger Software-Dienstleister. Machen heute sowohl Produkt, also dieses Marketingportal, als auch klassische Software-Dienstleistung in Form von stehenden Teams. Wir nennen das Teams as a Service.
Gut. Und zu euch als Person?
Ich bin Joachim, 56 Jahre, Gründer und bis heute Vorstand der Branded Group, wie wir uns heute nennen. Bin ausgebildeter Einzelhandelskaufmann, dann Wirtschaftsinformatik studiert, dann Informatik studiert, dann eine Ausbildung als Business Coach gemacht später und jetzt vom ersten Tag an quasi mit dem Unternehmen.
Ja, dann mache ich gleich mal weiter. Ich bin die Katharina. Ich bin jetzt seit, glaube ich, 13 Jahren bei der Branded. Ursprünglich mal Kommunikationswissenschaften und Psychologie studiert, lange im Personal gearbeitet und habe dort auch bei der Branded angefangen im Personal. Und habe dann personalseitig unsere agile Transition begleitet. Mich hat dann das Feuer gepackt sozusagen und ich bin dann übergesattelt und habe die Rolle Scrum Master eingenommen in verschiedensten Kontexten. Ich glaube, 6 Jahre insgesamt waren es und bin jetzt seit Januar 2024 in der Geschäftsleitung mit Joachim und dann noch ein Thorsten mit dabei. Ansgar.
Ja, da mache ich den Abschluss, genau. Ansgar, ich bin seit, ja, ich habe die 20 Jahre voll gemacht bei Branded. Ziemlich alles miterlebt, außer die Multivisualzeit, die kenne ich auch nur sozusagen von Erzählungen von Joachim und Bodo und Matthias, den Gründern von Branded. Und habe selbst Informatik studiert, bin auch relativ zeitnah nach dem Studium als Softwareentwickler zu Branded gekommen. Und Agilisierung vor 10 Jahren stimmt gar nicht so richtig. Wir haben 2009 dann Scrum eingeführt. Und nach vielen Jahren Softwareentwicklung, auch schon privat und im Studium und vorher, habe ich als letzter Nein gesagt, als die Rolle des Scrum Masters vergeben wurde und war dann seit 2010 Scrum Master, habe es aber nie bereut, hat zwischendurch noch ein paar andere Rollen, aber bin heute auch immer noch leidenschaftlich Scrum Master. Von daher, das taugt immer noch und macht Spaß. Privat 46, komme aus der Umgebung von Würzburg.
Okay, vielen Dank. Dann lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Ansgar hat gesagt, Scrum seit 2009, 2014, also vor 10 Jahren, ist dann aber noch irgendwas anderes passiert oder dazu gekommen. Was war das und warum?
Naja, also 2009 war der Trigger ein quasi technische Schulden, die uns über den Kopf gewachsen sind, die da einen dringenden Veränderungsbedarf erfordert haben. So haben wir da relativ schnell uns dann entschieden, Scrum einzuführen, um einfach eine Veränderung mit der Hoffnung auf eine Verbesserung zu erzielen. Was tatsächlich auch gut gelungen ist, das war damals ja auch mit eurer Hilfe, also wir haben da relativ früh uns da auch für IT Agile entschieden. Das hat sehr, sehr gut geklappt, also sowohl von der theoretischen Wissensvermittlung, was ist agil überhaupt, was ist Scrum überhaupt, da waren wir völlig blank, bis hin zu einer Begleitung von ein paar Monaten durch einen Entwickler bei euch da in den Teams, die wir da damals hatten. Das hat, wie gesagt, so gut funktioniert, dass wir dann 2014, sage ich mal, angefangen haben, leichtsinnig zu werden und gesagt haben, naja, was in der Softwareentwicklung geht, das geht doch für den Rest auch. Ne? Also da hatten wir ja Business-Teams, Vertrieb und Kundenmanagement, Incident-Management und Content-Pflege und so weiter. Dann haben wir gesagt, so, das machen wir jetzt auch, haben euch dann eingeladen. Ihr wart dann der 3 Mann hoch damals bei uns. Wir haben uns da hier im Herzogspark im Hotel, ein verlängertes Wochenende war das, glaube ich, da eingebucht. Vier, fünf Bereichsleiter, Katharina damals noch Personal und ich als Geschäftsführer plus drei Berater von euch, einschließlich dir, Stefan. Und dann haben wir uns da Gedanken darüber gemacht, was wollen wir jetzt überhaupt, warum wollen wir das und wie machen wir das? Und das Pattern war der Nordstern und mit dem sind wir dann auch rausmarschiert aus dem Wochenende und den haben wir dann in die Organisation gekippt und dann ging's los.
In die Organisation gekippt mit der Erwartung, dass es uns zerreißen, ne? Dass es uns um die Ohren hauen und war ich ganz überrascht, dass es eigentlich eine Diskussion gab, aber das ging glatt durch. Also der war so formuliert, dass er zumindest kein Veto oder keine große Diskussion erfordert hat. War ich überrascht damals.
Okay, cool. Das habe ich jetzt vorhin gar nicht gefragt. Wie groß wart ihr damals als Gesamtorganisation?
Würde ich mal schätzen, so um die 60, 70.
60, 70 hätte ich jetzt auch geschätzt, ja.
Okay. Und in der Entwicklung, also die vorher schon mit Scrum gearbeitet haben?
Da waren wir so knapp an die 15 bis zwischen 15 und 20, also Softwareentwickler plus noch Tester und UI, UX war so im Aufbau damals, also so 15 bis 20.
Ja, hätte ich eher 20, 25, aber so.
Schon, aber ich hätte auch eher mehr gedacht, das ist so grob, fast schon 30, also ungefähr.
Okay, also vielleicht irgendwas bei der Hälfte oder ein bisschen weniger, ne? Der Gesamtzahl. Mhm.
Ja.
Gut, jetzt habt ihr den Nordstern angesprochen. Wisst ihr noch, wie der lautete?
Also das waren, ich glaube, 5 Punkte und wir hatten den ersten Punkt, war entsprechend, wir begeistern unsere Kunden jeden Tag neu. Gefolgt von jeden Tag entsteht eine Innovation. Dann hatten wir, jeder Mitarbeiter erkennt und nutzt seine Stärken. Keine Hierarchie, selbstorganisierte Teams entscheiden alles. Und jeder Mitarbeiter trägt die freie Verantwortung für seine Zeit. Und man kann schon sagen, dass gerade die letzten beiden Punkte, nämlich keine Hierarchie und die freie Verantwortung für die Zeit, für die eigene, wir hatten ja auch ganz klasse Stechuhren etc., dass das so die revolutionären Aspekte gewesen sind.
Witzig finde ich, dass, also jetzt da auch, dadurch, dass wir uns da getroffen haben jetzt auf der Konferenz und so, ich da jetzt auch mal wieder einen Blick drauf geworfen habe. Also wir haben den Nordstern ja tatsächlich lebensgroß nach wie vor im Treppenhaus hängen seitdem. Aber man läuft halt dran vorbei, man hat sich dran gewöhnt. Und wenn ich da jetzt heute mit einem klaren Auge drauf schaue, würde ich alles nach wie vor unterstreichen, bis auf einen Punkt. Keine Hierarchien würde ich gänzen durch keine Machthierarchien, weil also das ist uns ein bisschen auf die Füße gefallen, dass also Hierarchien per se als etwas Böses quasi angesehen wurde und wir dazu sehr in der Selbstüberlassung waren dann jahrelang. Ja, weil die Unterscheidung macht Hierarchie und Hierarchie ist, glaube ich, also hat mir dann später sehr, sehr geholfen. Ne? Das eine gilt es abzuschaffen, aber es heißt ja nicht auf Führung zu verzichten.
Genau. Könntet ihr das noch ein bisschen klarer machen, weil das vielleicht nicht jedem klar, was der Unterschied zwischen Hierarchie und Machthierarchie
ist? Ja, ich würde es daran festmachen, was ist ein disziplinarischer Vorgesetzter und was ist eine Führungskraft? Das hat mir am meisten geholfen. Ne? Also eine Führungskraft ist jemand, der auf Augenhöhe ein Team und Menschen begleitet und unterstützt, so dieses Servant Leadership. Und ein Vorgesetzter ist halt in erster Linie disziplinarisch auch unterwegs. Natürlich gibt es disziplinarische Führungskräfte, die pfiffig genug sind und ihre Führungsarbeit anders interpretieren. Aber wenn man mal von der großen Flughöhe kommt, dann ist das so die Unterscheidung. Und das hätte uns gut getan, wenn wir das vorher auch getan hätten. Ich habe es dann später übrigens Kompetenzhierarchie genannt, weil das dann eher das trifft, was wir eigentlich wollten. Ne? Dass also derjenige, der in einem Fachgebiet besonders stark ist oder besonders talentiert in Dingen ist, dass der dann auch in den Lead geht.
Genau, und du hast gesagt, das ist euch ein bisschen auf die Füße gefallen. Könnt ihr dazu mehr erzählen, wie das war, das auf die Füße fallen?
Ja, also Selbstorganisation hat ja nichts mit der Abwesenheit von Hierarchie zu tun, ne, wie Joachim schon gesagt hat, sondern Selbstorganisation ist für mich jetzt eine Fähigkeit, also ein Zustand von einem System, sich an eine Umwelt anzupassen, ohne von außen sozusagen kontrolliert oder gemanagt zu werden. Und was wir halt gesagt haben, ist, dass alle Entscheidungen, die getroffen werden, dann auch in den Teams getroffen werden und gar nicht mehr von außen. Das heißt, und Selbstüberlassung deswegen, weil die Frage ist natürlich auch, ja, hat denn das Team überhaupt die Kompetenzen gehabt, um da die Entscheidung treffen zu können? Und wir haben so ein bisschen auf Teufel komm raus das gar nicht hinterfragt, sondern das dem Team zugeschrieben. Das hat dann zum Beispiel so weit geführt, dass wir sogenannte Zahlenjongleure eingeführt haben, also Rolle in einem Team, wo wir gesagt haben, oder bei allen Teams, ne, wo wir gesagt haben, Mensch, es ist total wichtig, dass ihr in den Teams auch unternehmerisch denkt und deswegen nicht nur der klassische Controller bei uns oder in der Geschäftsführung, sondern auch, dass die Teams die Zahlen mehr im Blick haben und dafür gibt es dann eine Rolle. Haben aber so ein bisschen die externe Referenz, also den Markt außer Acht gelassen. Das kommt ja zwangsläufig, wenn du damit zusammenarbeitest, vom Team heraus und das irgendwie so von oben einzuführen und zu sagen, jeder hat jetzt einen Zahlenjongleur, ob ihr wollt oder nicht, bitte bestimmt einen. Das ist natürlich, ja, retrospektiv betrachtet nicht ganz so schlau. Es hat halt dazu geführt, dass die Teams natürlich auch Druck hatten, Entscheidungen zu treffen, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, das war einfach nicht in meinem Kompetenzbereich und dann auch Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Also weil einfach ein Rahmen, auch ein Strategierahmen zum Teil gefehlt hat, genau.
Und also die Grundidee war dann nach einer gewissen Zeit, wir hatten ja damals dann auch, um dem Nordstern näher zu kommen, ein eigenes Team gegründet, ein virtuelles Team gegründet, haben das Transition Team genannt, haben dann auch, weil wir so gute Erfahrungen gemacht haben mit Scrum, in der Softwareentwicklung dieses Team nach Scrum arbeiten lassen, wo es dann auch ein PO gibt. Joachim war der PO verantwortlich für den Wert dieses Teams und das Produktinkrement war die veränderte Organisation. Wir hatten dann User Stories, die danach geschnitten waren, welche Schritte wir denn jetzt gehen und die Organisation umbauen. Und das Transition Team lief so ein Jahr, eineinhalb Jahre, bis wir dann irgendwie gemerkt haben, okay, es macht keinen Sinn jetzt ein Team, das die Organisation verändert, sondern die Organisation muss sich von innen heraus verändern. Aber so in dieser Phase hatten wir so verschiedene Blaupausen, wo wir versucht haben, die einzelnen Organisationsbestandteile in Teams zu zerlegen, zu zerschneiden, zu bauen und die gleich auszustatten mit Entscheidungswerkzeugen innerhalb des Teams. Und die Idee war immer, das Team ist verantwortlich für seinen Markt, ja, möglichst den Bezug dazu so nah wie möglich zu machen, die Distanz so kurz wie möglich zu machen. Und wenn das Team dann Entscheidungen trifft, dann muss ich den natürlich auch kommunizieren. Und über die Kommunikation gibt es dann auch Feedback. Und das Feedback wäre das Korrektiv. Aber das war zu blauäugig. Das hat nicht gut genug funktioniert.
Was hat denn besser funktioniert?
Ich habe einiges ausprobiert in der Zeit. Das ist ja nicht so, dass du jetzt 10 Jahre wartest und zurückschaust und dann sagst, okay, hätte ich da und da, sondern wenn man drinsteckt, wenn man sich mal anschaut, wir hatten, also da hat sich eine Taskforce so ein Stück weit die Klinke in die Hand gegeben, gab es kurze Ruhephasen zwischen den, also als das Transition-Team nicht mehr existiert hat, gab es größere Taskforces, wo wir versucht haben, mit konsultativen Einzelentscheiden, gesamtorganisatorisch 60, 70 Personen, die zusammen ein Gremium bestimmen, denen ein Problem geben und sagen, hey, löst das bitte für uns, die dann voll engagiert loslaufen, viele Interviews führen und dann das Mandat haben, die bestmögliche Entscheidung zu treffen für alle. Und da sind wir so in eins ins andere gegangen. In der Vorbereitung, wir haben, glaube ich, jede Entscheidung aus gutem Grund getroffen. Also wir hatten für jede Entscheidung, für die Organisationsentscheidung einen guten Grund. Nur rückwirkend betrachtet, war es so wie hast du es genannt, Joachim, du hast einen Begriff für mich geprägt vorhin.
Partizipationstheater,
das trifft es, glaube ich, ganz gut. Kannst du auch nochmal gern ausführen, was du damit meinst?
Ja, damit ist gemeint, keine Führungskraft heißt, alle führen, ja, und damit müssen auch alle mitreden. Und das führt halt teilweise zu Exzessen, die ich heute, also ist auch nur abgekupfert der Name, das habe ich irgendwo gelesen, Partizipationstheater, aber es ist großartig, finde ich, das trifft es ziemlich genau und ich sehe es auch bei anderen Unternehmen, die später angefangen haben oder jetzt erst anfangen und da organisatorisch was zu ändern, also in diese Falle tappt irgendwo am Anfang vielleicht nicht jeder, aber relativ viele, ja, dass man einfach in der Unsicherheit des Umgangs damit, ja, wie interpretiere ich denn jetzt Führung? Ja? Also ich darf jetzt nicht mehr sagen, so, ne? Aber was denn dann? Und dann, wenn viel zu viele Menschen bar jeder Kompetenz und auch Interesse und Motivation damit reingezogen. Und selbst wenn es funktioniert, hast du ja im besten Fall irgendwie nur irgendeinen kleinsten gemeinsamen Nenner, aber ja keine Entscheidung, die es wert ist, das Wort in den Mund zu nehmen.
Auf deine Frage vielleicht noch hin, was gut funktioniert hat, würde ich sagen, Demokratisierung des Wissens würde ich es jetzt mal nennen. Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, gab es einmal im Monat so eine Rundmail von Joachim, wo dann so die Top 6 Informationen des Unternehmens an halt alle rausgegeben worden sind. Und da war eher noch das Prinzip Wissen ist Macht. Ne? Das kennt jeder von uns. Ich glaube, wir haben alle mal in solchen Organisationen gearbeitet. Und das hat sich verändert, wenn wir jetzt mal das Beispiel von eben aufgreifen mit diesen Zahlenjongleuren, um diese Rolle überhaupt ausüben zu können, dann brauche ich ja auch Zahlenwerk. Und das haben die Teams sich dann damals auch frei, und das ist heute noch so, wenn jemand Zahlen haben möchte, kann man jederzeit ins Controlling gehen und sich die holen. Manche fordern sich Dinge regelmäßig an. Das hat sich einfach total geöffnet, dass wir sagen, okay, wir teilen das Wissen, weil auch nur so können wir die Ziele zum Beispiel, jeder arbeitet in seinen Stärken, auch natürlich erreichen, ne, wenn wir mit und voneinander lernen.
Und also das ein Prinzip, was sich daraus abgeleitet hat, war dann, um es griffig zu formulieren, Information ist keine Währung. Also den Begriff kennt wahrscheinlich jeder im Unternehmen, ja, ziemlich sicher, und damit kann man auch was anfangen. Ne? Weil also basierend auf der Hypothese, sage ich mal, eine Führungskraft hat seine Daseinsberechtigung zu 90%, würde ich mal frech behaupten, in der Selektion und Kaskadierung von Informationen. Ne? Also ich bekomme Informationen und ich überlege, an wen gebe ich denn welche Information weiter? Wer ist denn erwachsen genug, um mit der Information arbeiten zu können? Das halte ich für einen grundsätzlichen Fail, sondern Information muss für jeden zugänglich sein und jeder entscheidet selber, was braucht er und was macht er damit.
Ich kann mir ein gutes Beispiel noch erinnern, als ihr dann bei uns wart in Fürth und habt diesen Nordstern-Workshop vorbereitet. Weiß ich noch, Christian und Ilja haben interviewt. Und da habt ihr uns, also mir, jeden Bereichsleiter damals, habt ihr das Organigramm, also mir, auf dem Tisch. Und dann stand da ganz fett in Rot vertraulich drauf. Und dann habt ihr die Frage gestellt, warum vertraulich? Man hatte erstmal überhaupt keine Antwort dazu. Ja. Die Frage hat mir noch keiner gestellt und ich hatte sie mir selber auch noch nie gestellt. Wieso ist das vertraulich? War halt schon immer so. Ne? War halt schon immer vertraulich drauf und nicht in Frage gestellt. Und so ging es mit ganz, ganz vielen Informationen, wo nur bestimmte Kreise diese Information hatten und nie darüber nachgedacht haben, warum nur sie das haben. Ja.
Genau, jetzt haben wir über Demokratisierung von Informationen oder Wissen, ne, über, und wir hatten mehrfach das Thema Führungskräfte. Joachim hat gesagt, in klassischen Organisationen wird Information als Währung benutzt und die Führungskräfte haben im Wesentlichen damit zu tun. Und jetzt hatten wir ganz am Anfang das Thema Machthierarchie versus Hierarchie, und Machthierarchie hat Joachim mit dem Thema disziplinarische Führung in Verbindung gebracht. Heißt an der Nordstern, dass ihr danach jegliche disziplinarische Führung abgeschafft habt?
Das war das Ziel, ja. Das war das Ziel, diese Hierarchie loszuwerden über einen gewissen Zeitraum. Das war das Ziel. Also es war der Weg. Das Ziel war, den wertschöpfenden Mitarbeiter möglichst nah an den Problemanforderer aus dem Markt zu bekommen. Also möglichst nah an den Kunden zu bekommen, wo das Problem existiert, damit die Lösung direkt geliefert werden kann und es keine internen Reibungsverluste gibt über verschiedene Teams, also Wertschöpfungsketten oder also Wertstromketten, Wertstromflüsse durch Teams durch oder auch durch Hierarchie beschränkt, dass Entscheidungen erst intern getroffen werden müssen oder in der Hierarchie getroffen werden müssen und das Team so lange nicht handlungsfähig ist oder eine Einzelperson nicht handlungsfähig ist. Das war das Ziel. Und da wurde Hierarchie erstmal als überholt und als abzuschaffen gelabelt und dann auch das verfolgt.
Wobei das aber nicht geheißen hat, auch nicht von der Absicht, dass wir jetzt, wir hatten damals, ich weiß, fünf Bereichsleiter, glaube ich. Also das Ziel war nicht, denen am nächsten Tag zu kündigen oder die loszuwerden oder so, sondern also die inhaltliche Aufgabe einfach anders zu gestalten. Tatsächlich hat es aber dazu geführt, dass dann, also 4 Jahre später, glaube ich, der letzte aus dieser Bereichsleiter-Riege von sich aus gegangen ist. Ne? Der einzige, der noch übrig ist, ist übrigens der Ansgar, der damals eine dieser Bereichsleiterfunktionen hat.
Und wie ist es jetzt heute? Also wenn man jetzt bei euch das Organigramm anguckt.
Das ist vertraulich.
Dass das immer vertraulich ist. Dann müsst ihr es natürlich auch nicht sagen.
Naja, heute ist ein bisschen anders dahingehend, dass wir eine andere Gesellschaftsarchitektur auch haben. Also die Idee damals war ja schon, möglichst viele Menschen in Marktkundennähe zu bringen. Also würde ich heute auch noch unterschreiben, dass das einfach die Wahl der Waffen ist. Ne? Umso mehr Menschen in einer Organisation direkten Kundenkontakt, Marktkontakt haben, umso eher sind auch Dinge klar. Ne? Weil wenn da immer nur ein armer Vertriebler oder Key-Account-Manager da draußen rumrennt, der dann 100 Leuten sagen muss, was jetzt getan werden muss, da reiben sich Organisationen auf. Und das ist ein ganz anderes Marktverständnis da, umso mehr Marktschnüffler in einer Organisation tätig sind. Die Frage ist, wie kommt man denn dahin? Da haben wir ja einige Pirouetten gedreht. Stand heute ist, dass wir aus solchen Einheiten, die gewachsen sind, oder speziell eine Einheit, die gewachsen ist, dann auch eine GmbH draus gemacht haben, weil es einfach ein ganz anderer Geschäftszweck ist mit Dienstleistung versus Produkt. Und dann halt das Produkt quasi nachziehen mussten. Und so haben wir jetzt heute 3 Gesellschaften. Wir haben die AG, nach wie vor die Shared Services für die GmbHs anbietet, also so klassisch Controlling, Personalarbeit, Marketing, Facility Management, IT-Infrastruktur. Und die GmbHs kaufen sich diese Dienstleistung ein. Damit haben wir organisatorisch schon mal ein Bild von eine organisatorische Einheit für ein Produkt und für einen Markt. Innerhalb dieser Organisationen sind wir ausschließlich teamorientiert. Das heißt, wir haben dann nur die Geschäftsführer quasi, formal, juristisch, wenn man so will. Und drunter dann nur die Teams. Also Dev-Teams, Kundenteams, wie auch immer. Die tatsächlich selbstorganisiert in ihrem Wirkungsfeld. Also alle Entscheidungen, die das Team selber oder deren Produkt betrifft, auch selber treffen. Und nur wenn sie die Hand heben, dann Unterstützung von anderen Teams oder von der Geschäftsleitung bekommen.
Okay. Und magst du noch sagen, wie groß diese 3 Einheiten sind, also die GmbHs und die AG?
Ja, also die AG ist, ich glaube, 15 Köpfe. Die Solutions, also die Produktsparte, ist, würde ich sagen, 30 Köpfe. Und die Development mit der Dienstleistung ist 60 Köpfe. Also über einen groben Daumen alles. Also insgesamt sind wir rund 100.
Also ein bisschen größer als vor 10 Jahren.
Ja.
Aber auch nicht 10-mal so groß oder so. Genau, die zweite GmbH mit 60 Leuten. Also das ist ja schon groß, sage ich mal, für im Grunde nur Teams und eine Geschäftsführung oben drüber.
Also Geschäftsführung mit 3 Köpfen.
Ah, okay. Also das ist mein Fall.
Da ist Katharina eben einer davon und noch ein Kollege und ich. Also wir sind von der Geschäftsführung auch so aufgeteilt, dass für die GmbHs jeweils ein Geschäftsführer aus den GmbHs im Vorstand ist. Wir sind 2 Vorstände und die GmbHs dann nochmal einen oder 2 Geschäftsführer haben.
Ja, Ansgar hat vorhin in so einem Nebensatz den konsultativen Einzelentscheid benannt und ganz kurz beschrieben, aber ich glaube, wer den nicht kennt, hat das so nicht verstanden. Mögt ihr das einmal noch erklären, was das ist?
Ja, kannst du mal versuchen. Also es ist schon ein paar Jahre her, dass wir das letzte Mal, also zumindest in dieser Größe einen hatten. Aber von der Grundidee ist es so, dass wenn man von einem Problem steht und nicht genau weiß, was jetzt genau die richtige Lösung ist. Also nicht einer hat die Lösung oder ist irgendwie unklar. Die Lösung liegt nicht auf der Hand und es ist ein komplexes Problem. Es ist komplex genug, dass man es nicht in einem Buch nachlesen kann. Dann bietet es sich an, möglichst Leute zu finden in einer Organisation, die eine Idee haben, wie das gelöst werden kann, das Problem. Also die irgendwie auch, vor allem auch Lust dazu haben, sich dafür bereit erklären, zu hirnen, zu überlegen und so weiter. Und wie komme ich an diese Personen? Also Freiwilligkeit ist ja ein ganz großes Maßgabe. Und wir haben das in der Vergangenheit so gemacht, dass wir gefragt haben, okay, wer will denn da mitarbeiten in so einer Art Taskforce, ja, wenn es ein größeres Thema ist, uns nicht an einem Tag abgehandelt werden kann. Es gibt ja ganz kleine und ganz große. Wir hatten meistens die großen. Und dann auch Vorschlag, also auch Menschen gewählt werden können. Es gibt meistens ja auch immer Personen, wo wir wissen, hey, der hat meistens immer super gute Ideen, wird sich aber nie trauen, jetzt die Hand zu heben, sondern nee, nominiere ich dich mal. Und so haben wir dann an verschiedenen Stellen über die Jahre so 2-3 größere konsultative Einzelentscheide gehabt, wo wir 2 bis 3 Leute gewählt hatten und die dann zusammen dieses Problem versucht haben zu verstehen und dann auch in Unterstützung von allen anderen, also mit Beratungen und so weiter, dann aus den verschiedensten Lösungsszenarien einen auszuwählen und zu sagen, okay, hey, in Anbetracht und Abwägung aller Dinge entscheiden wir uns für diesen einen Weg. Und die Grundidee ist dann die, man kann ja dann ewig diskutieren, welches der richtige Weg ist in der großen Gruppe von 60, 70 Leuten. Und am Ende des Tages weiß man erst, wenn es ausprobiert ist und man die Zeit erlebt hat, die danach kommt, ob es der richtige oder der falsche Weg war. Und man kann nicht alles gleichzeitig ausleben. Das heißt, irgendeiner muss die Entscheidung treffen. Dann ist die Idee, man wählt ein Gremium, die befassen sich damit, entscheiden etwas und wir können dann, also die ganze Organisation trägt dann die Entscheidung. Wir können zwar den Entscheidungsweg kritisieren und beim nächsten Mal Dinge anders und besser machen, aber die Entscheidung steht erstmal, weil die Alternative wäre nicht zu entscheiden und das ist meistens schlechter.
Danke für die Erklärung. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt das früher, also jetzt schon länger nicht mehr verwendet. Warum ist das so? Oder warum nicht mehr?
Also platt gesagt, wir haben ein bisschen viel, bei dem letzten konservativen Einzelentscheid haben wir das Problem ein bisschen zu groß gesehen und haben zu viel in eine Entscheidung reingepackt, die sozusagen die ganze Organisation dann ein Stück weit auf den Kopf gestellt hat in der Entscheidung. Und dann hat sich das zumindest für uns seitdem totgelaufen, dieses Prinzip zu sagen, man muss sich dann an diese Entscheidung halten. Wenn dann die Entscheidung nicht nur eine kleine Entscheidung ist oder eine Einzelentscheidung ist, sondern es ist ein ganzes Buch von Maßnahmen, die dann getan werden mussten, was dann nicht funktioniert. Also vielleicht eine gute Entscheidung, aber zu viele Veränderungen, die es nach sich zieht. Das war dann ein bisschen zu groß, da haben wir uns verschluckt an der letzten Änderung, würde ich sagen.
Ja, so richtig oft haben wir es auch nie gemacht, weil ich würde auch sagen, das ist irgendwie hat es bei uns, hat das nie so richtig funktioniert.
Ja, aber wir haben es ja auch nicht ganz sauber durchgeführt, ne? Wie Ansgar schon meinte. Also der Punkt ist, dass wir einfach, ich glaube, diese Entscheidung oder die Themen, die da entschieden werden sollte, das war einfach so groß. Da wäre die Frage gewesen, ist das überhaupt mit der Methode machbar? Und dann haben wir das durchgeführt und die Methode aber nicht sauber durchgeführt, ne? Weil am Ende hat dann dieses Gremium, was ja gewählt worden ist, was entschieden und dann haben wir wieder gesagt, nee, da kam irgendwie Aufruhr, glaube ich, auf und dann wurde das wieder umgekippt und das heißt, wir haben die Methode nicht sauber angewendet. Ich sehe jetzt aber aktuell, hätte ich jetzt keinen Punkt gesagt, wo ich sehen würde, Mensch, lass das mal ausprobieren, das wäre jetzt eine gute Sache, weil die Dinge werden halt, was Joachim am Anfang meinte, in den Teams entschieden. Und wenn es teamübergreifende Themen sind, dann kommen wir meistens ins Spiel von der Geschäftsführung und klären das dann gemeinsam mit den Teams. Und da haben wir bislang ganz gute Erfahrungen.
Also ich finde das eigentlich den spannenden Gedanken, ne? Also warum kommen wir denn seit Jahren gar nicht mehr auf die Idee? Also warum brauchen wir dieses Entscheidungspattern gar nicht mehr? Das ist ja eigentlich das Erstrebenswerte, weil das ist ja auch nur ein Werkzeug, das du brauchst. Wenn du niemanden hast, der eine Entscheidung trifft. Aber das, allein, dass wir schon ewig nicht mehr darüber nachdenken mussten, ist ja ein Feature.
Ja.
Ja, definitiv, würde ich auch so sehen. Und ich würde es auch sogar noch provokativ so weit drehen, dass, wir hatten ja gesagt, eine Führung war fast so ein bisschen wie, also was man nicht sagen durfte damals, weil es sollte ja immer partizipativ alles entschieden werden. Und da war der konsultative Einzelentscheid eher Mittel zum Zweck, um sich daran abzureiben, sage ich jetzt mal. Und das brauchen wir ja heute nicht, weil wir machen es jetzt ein bisschen anders. Und deswegen kam es nie wieder auf. Aber ich will jetzt die Methode auch nicht komplett schlecht reden. Und wenn, dann wäre jetzt mein Learning, wenn wir die durchführen würden nochmal, dann ist aber auch vernünftig zu tun, also dann auch das wirklich sauber durchzuführen. Und aber auch, was Ansgar meinte, dann einfach das, was entschieden werden soll, also das Thema kleiner zu halten oder zu definieren, viel kleiner und nicht ein riesen Organisationsumbau.
Ich würde mal unterstellen, heute würden wir eher ein systemisches Konsensieren als Werkzeug nehmen, als einen konsultativen Einzelentscheid. Also man kann es zwar nicht ganz vergleichen, weil fürs systemische Konsensieren brauchst du ja Entscheidungsoptionen. Da ist die Frage, wie kommt man da hin? Aber das...
Auch da der Scope.
Genau, kommt das Thema an.
Der Scope ist auch, wie groß ist der Scope? Und ich glaube, heute wahrscheinlich in den Teams passieren tagtäglich konsultative Einzelentscheide, ohne dass man darüber spricht, ne? Sondern da setzen sich die Leute zusammen, die eine Ahnung haben, die es wissen, eben zusammen, und Es ist okay und es ist klar für alle, dass die jetzt da die Führung übernehmen, weil die Struktur jetzt ja heute so auch ist, dass wir eben nicht mehr diese Vorgesetzten haben, also diese Machthierarchie haben, sondern es sind alle auf Augenhöhe, und dann läuft das auch natürlich ab, dass man sagt, hey, wir als Team müssen jetzt eine Entscheidung treffen, du und du, ihr macht das jetzt mal, oder ich und du, wir setzen uns jetzt mal zusammen und dann entscheiden wir das, und das ist ein konsultativer Einzelentscheid.
Also was uns da organisatorisch ganz sicher massiv hilft, ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass wir wirklich in jedem Team auch einen Scrum Master haben, dediziert. Also so entsteht es dann nämlich nicht, dass die lautesten und stärksten und extrovertiertesten sich mit ihrer Meinung oder Fachlichkeit durchsetzen, sondern dass also tatsächlich auch strukturell dafür gesorgt wird, dass jeder zu Wort kommt. Das hilft garantiert.
So, jetzt haben wir sehr viel über so strukturelle Aspekte gesprochen. Was würdet ihr denn sagen, hat sich in den 10 Jahren an der Kultur geändert?
Also die Informationssache hatte ich ja schon genannt, da gehe ich jetzt nicht nochmal weiter drauf ein. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für mich ist die Feedback-Kultur. Da sind wir noch lange nicht am Ende, sage ich mal, wenn man eine Vision haben möchte, aber das hat sich sehr geändert. Als ich eingestiegen bin, gerade im Personalbereich, habe ich auch den Eindruck gehabt, dass Dinge nicht so offen auch gegenüber jetzt Führungskräften oder Joachim angesprochen worden sind, Missstände, sondern das war eher hintenrum. Und das hat sich einfach ja komplett gewandelt, weil wir auch im Prinzip haben, dass sich jeder mindestens einmal im Jahr entsprechenden Feedback gibt, dass wir aber auch natürlich spontane Feedbacks etc. fördern. Wir machen Feedback-Schulungen, also dass einfach da die Dinge sehr offen angesprochen werden. Wir haben alle 14 Tage einen Open Bus, also eine Art Open Space, wo man dann ja auch mit und voneinander lernt, aber auch da hat man die Möglichkeit, Feedback mit reinzugeben. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, das hat sich auch Kunden gegenüber, wie wir uns da Feedback einholen, wie wir auch da mit kritischen Situationen umgehen, ja, dass wir Dinge auch da offen ansprechen, auf eine wertschätzende Art und Weise. Das haben wir vorher so auch nicht gemacht. Dann wurde teilweise so ein bisschen draußen rum, also um heißen Brei geredet. Das hat sich sehr geändert, finde ich.
Ich glaube, so die ersten Monate und Jahre, genau das, was du sagst, dieses offene Sprechen, das musste man erst lernen und trainieren. Das war vorher nicht. Also bevor wir diese Agilisierung gestartet haben, waren wir vielleicht, wenn mehr als 20 Leute in einem Raum waren, dann war das ein offizieller Akt einer Mitarbeiterversammlung, die dann auch nach einem bestimmten Schema ablief. Vorstand erhält eine Rede und dann Abteilungsleiter, und das war's vorher. Oder es war ein Betriebsausflug. Und es gab nur kleinere Gremien, Fachgremien oder hierarchische Gremien, die gesprochen haben über Organisation oder über Arbeitsabläufe oder über Realisierung von Produktdienstleistung. Und dann begann das mit dem, dass wir mal 50, 60 Leuten in einem Raum hatten und hatten eine Fishbowl in der Mitte, 5 Stühle, und 5 haben gesprochen. Und dieses Lernen, sich öffnen, das, was ich draußen im Hof bei einer Kaffeepause locker flockig von der Lippe reden kann, wenn da zwei Vertraute nebendran stehen, das auch in der großen Bühne in Anführungszeichen intern auch sagen zu können. Und das war eine Übung, die hat schon auch eine Zeit lang gedauert, diese Öffnung. Hat ja dann auch dazu geführt, dass wir dann immer alles mit allen besprochen haben. Das war dann sozusagen die Weiche, die wir nicht rechtzeitig gestellt haben. Aber dieser Effekt von da, der lebt bis, würde ich sagen, bis zur Corona-Pandemie, hat er sehr, sehr gut funktioniert. Und seitdem wir im Homeoffice sind, mussten wir uns da neu erfinden natürlich, weil das jetzt dann auch eine andere Art des Zusammenseins generell ist.
Was ich da also besonders gut finde, also um nicht zu sagen, dass das also schon auch ein bisschen Stolz auslöst bei mir, dass ich heute durchaus von einer Leistungskultur sprechen würde, statt einer langjährigen Wohlfühlkultur. Ja. Und dass man das auch an allen Ecken und Enden sieht und spürt, dass die Mannschaft wirklich was im Sinne des Auftrags für den Kunden bewegen möchte. Und das unterstützt natürlich die Feedback-Kultur. Also die Feedback-Kultur unterstützt die Leistungskultur so rum, sowohl zum Kunden als auch nach innen. Und ein krasses Merkmal dessen, so aus von außen betrachtet, auf die Teams, ist für mich, dass es also auch durchaus vorkommt, dass Teams sich von Teammitgliedern trennen. Also nicht ganz so binär, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Also das ist in aller Regel ein monatelanger Prozess, also mindestens wochenlanger Prozess, wo einige interne Feedback-Schleifen und so laufen, aber dann doch dazu führt. Das ist nicht die Regel, im Gegenteil sehr selten, aber es kommt vor. Und ich glaube, wir hatten es mittlerweile fast in jedem Team, was für mich schon auch irgendwo so ein sichtbares Merkmal ist. Okay, da ist ein Team jetzt nicht in erster Linie auf Kuschelkurs, ne, und eine Krähe der anderen und so weiter, sondern also da ist ein ganz klarer Zug dahinter, wirksam zu sein und zu bleiben und Wert zu stiften als Gemeinschaft.
Was passiert denn mit den Leuten, wenn Teams sich von Teammitgliedern trennen?
Was meinst du mit den Teammitgliedern, mit den Verbliebenen oder mit den von denen sie sich trennen?
Von denen sie sich trennen. Also wenn die entlassen oder?
Also das Prozedere ist ja nicht so, dass dann ein Team einen Kollegen entlässt. Das geht ja auch gar nicht, wollen wir ja auch gar nicht, sondern das führt erstmal dazu, dass ein Team sich dazu entscheidet und sagt, also wir können aus irgendwelchen Gründen mit diesem Kollegen, Kollegin nicht mehr arbeiten. Und das ist quasi eine Rückdelegation an die Geschäftsleitung, wenn man so will. Wir dann eigentlich immer einen Weg in der restlichen Organisation suchen. Also woran liegt es denn? Ist ja völlig unterschiedlich, persönlich, fachlich, was auch immer, kann ja alles Mögliche sein. Und das klappt dann auch mal, aber halt auch mal nicht. Und dann kann es auch tatsächlich zu einer Trennung von der Organisation führen.
Jetzt noch ein Punkt, vielleicht in Sachen Kultur, was sich verändert hat, ist ganz stark diese Freiwilligkeit und Angebotsorientierung. Also ich stimme dir da zu, Joachim, dass ne, diese Leistungsorientierung, dass man die sehr stark merkt, trotz oder obwohl vielleicht der Freiwilligkeit und Angebotsorientierung in Sachen Mitarbeitergespräch zum Beispiel haben wir gar nicht mehr. Ne? Wir hatten damals so ein Performance-Management-System, das habe ich noch eingeführt, PMS genannt, wo man ja hin musste und das war auch an einen Bonus geknüpft und so weiter und so fort. Das haben wir alles abgeschafft und jeder hat jetzt die Möglichkeit, natürlich was für seine eigene Weiterentwicklung zu tun. Da haben wir ein vielfältiges Angebot und Entwicklungsgespräche finden dann zum Beispiel mit den Scrum Mastern statt. Das kann dann in einem Gespräch sein, das kann aber auch auf unterschiedliche Art und Weise sein. Also das heißt, der Mitarbeiter ist viel mehr in der Selbstverantwortung als vorher, was uns ausgesprochen wichtig ist. Und das hat sich auch, denke ich, nochmal kulturell verändert.
Also bei Entwicklungsgespräch ist eine Ergänzung wahrscheinlich noch wichtig. Das ist also, da geht es nie um eine Gehaltsentwicklung, sondern es geht immer nur um die persönliche und fachliche Entwicklung in dem Teamkontext jeweils. Und wahrscheinlich die nächste Frage ist dann immer gleich, ja, wie macht ihr das mit Gehalt? Das ist das Erste, was da immer kommt. Das ist natürlich berechtigt und tatsächlich immer auch ein bisschen schwierig, aber da haben wir uns jetzt auch irgendwo mal eingegroovt, würde ich sagen, so in den letzten Jahren. Das handeln wir so, dass wir für uns aus den Anspruch haben, besser als marktdurchschnittliche Gehälter zu bezahlen, das auch jedes Jahr proaktiv selber checken mit Marktstudien, mit Bewerbern, die sich bewerben, mit Gehaltsvorstellungen und so weiter. Also so eichen wir das immer, was ist da draußen und was ist innen, und das einmal im Jahr anpassen, proaktiv. Aber natürlich auch jeder Einzelne die Möglichkeit hat, wenn er der Meinung ist, dass da ist eine Unwucht, wie auch immer, sich dann bei wem auch immer aus der Geschäftsleitung melden kann, auch vorher mit Scrum Master ein Gespräch führen kann, um sich darauf vorzubereiten, weil es oft unangenehme Gespräche für alle Beteiligten sind, um das dann zu führen, und dann schaut man, wo treibt einen das hin. De facto haben wir so etwas aber ein, zweimal im Jahr, würde ich sagen.
Wir hatten übrigens auch schon überlegt, ja mal damals, ob das Sinn machen würde, die Gehälter transparent zu machen. Da bin ich sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben. Wir haben ja vieles ausprobiert und gemacht, aber das haben wir nicht gemacht, weil ich das nach wie vor als nicht zielführend erachte, weil letztendlich, es wird eh nie für jeden ein faires Gehalt geben. Was heißt fair? Das ist sehr individuell. Und da wäre jetzt auch meine Befürchtung oder Hypothese, dass sich dann nachher sehr viel, wenn man es offenlegen würde, sehr viel dann wieder um interne Referenzen und darum dreht und die Energie da reingeht, anstatt die ja wirklich an den Kunden, an den Markt auszuspielen. Und wie Joachim gesagt hat, dass wir eher das vorbeugen, indem wir gute Gehälter zahlen und uns da einfach regelmäßig mit Studien informieren. Und was total wichtig ist, dass der Gehaltsprozess transparent ist. Das ist auch noch ein Learning von mir, dass man sagt, okay, es ist jedem klar, wie läuft das überhaupt ab und nach welchen Kriterien findet das statt. Und erfahrungsgemäß, wenn das den Leuten klar ist, dann ist auch gar nicht so viel Tumult oder Aufruhr da.
Also, und jährliche Anpassung bedeutet übrigens, also für alle gleich, also eine Inflationsanpassung. Ja. Und individuelle Anpassungen marktgerecht, wenn auch einmal im Jahr dann eben abgestimmt. Die betrifft aber eher weniger Menschen als dann eher Rollen. Weil wir also sehr großen Wert auf eine Gehaltshygiene legen. Und das betrifft dann eher das Rollenthema. Und wenn wir da eine Unwucht zum Markt sehen, dann passen wir das über den, ich sage mal, Inflationsausgleich auch proaktiv an. Also in der vor 2 Jahren war mal so, sogar zweimal im Jahr. Also das war mal ganz krass.
Okay, cool. Vielen Dank für die Einblicke. Bei euren Ausführungen sind mir 2 Sachen noch aufgefallen. Eines, ihr habt halt gesagt, ihr seid am Anfang in diese, Joachim hat das Partizipationstheater genannt, Geschichte gefallen. Und da seid ihr nicht die Einzigen. Das sehen wir immer wieder bei Themen. Und ich glaube inzwischen, dass es ein Stück weit unausweichlich ist. Mhm. Mhm. Also weil du über klassische Führung ja Konflikte über die Hierarchie ableitest. Und wenn du damit aufhörst, Konflikte woanders geklärt werden müssen, die Organisation aber keine Erfahrung damit hat. Und dann kommst du, es gibt erstmal eine wahnsinnige Unsicherheit, was muss jetzt mit wem noch besprochen werden, wie sehr darf man Unzufriedenheiten erzeugen durch eigenes Verhalten. Und das ist inzwischen meine Überzeugung, dass das ein Lernprozess ist, den man sicherlich beschleunigen kann. Also man muss sich da nicht immer so lange aufhalten, wie einige Unternehmen das tun. So. Aber ich glaube, den Lernprozess muss man machen. Also man kann den nicht wegdelegieren. So. Und da gibt es auch so Sachen, wo ich bei den ganzen Transformationen oder Transitionen, die ich begleitet habe, am Anfang habe ich mir in der Rückschau immer Vorwürfe gemacht, dass ich bestimmte Dinge nicht vorhergesehen habe und verhindert habe. Und dann habe ich immer versucht, aus einer Transition für die nächste Transition zu lernen und habe dann das verhindert, und dann sind andere Sachen passiert, wo ich mir hinterher Vorwürfe gemacht habe. Dass ich nicht mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Liste einfach zu lang wurde. Und dann habe ich irgendwann akzeptiert, dass Unternehmen sehr unterschiedlich sind und dass Transformationen immer messy sind. Also das habe ich nie erlebt. Also vielleicht liegt es auch an mir, ich glaube aber eher nicht. So, ich glaube, es liegt einfach in der Natur der Dinge, dass Sachen schiefgehen und dass auch die Schmerzen, die damit einhergehen, notwendig sind für den Lernprozess.
Also was mir da unheimlich geholfen hat, ist so Einblick in die Systemtheorie. Ne? Also ich würde das alles genauso unterstreichen, wie du es gesagt hast. Das ist auch ein Gedanke, den ich immer hatte. Verdammt, hat's das gebraucht? Aber die Erkenntnis ist halt auch, hey, also jedes System, jede Organisation muss halt ihren Weg finden und der ist nicht kopierbar. Ich meine, das ist das Wesen von Komplexität. Ne? Du kannst es halt nicht, du hast halt keine Schablone, die du dann nimmst. Das sind halt Menschen im Spiel. Und mit jedem Menschen potenziert sich das Thema. Da bin ich übrigens Katharina bis heute dankbar, dass sie mich da auf den Trichter gebracht hat, da diese systemische Coach-Ausbildung zu machen, die mir da sehr geholfen hat, einfach eine komplett andere Perspektive auf Führung, auf Organisation und ich würde sagen, weltpolitische Zusammenhänge zu bringen. Das ist ja eine kleine Weltformel.
Genau, und einen zweiten Gedanken, den ich noch hatte zum Thema Kultur, das, was ihr heute an Struktur habt, das würde sich strukturell sehr ähnlich finden in einem mittelständischen Command- und Control geprägten Unternehmen gleicher Größe. Also nicht zwangsweise, aber eine flache Hierarchie geht ja nicht immer einher mit mehr Selbstorganisation. Mhm. Manchmal kann es die Situation ja sogar noch verschlimmern, weil dann noch mehr Entscheidungen bei dieser einen Person liegen, mhm. die jetzt einfach viel mehr Leute managt. Und da war ich hängen geblieben bei Katharinas Ausführungen, also dass mehr Offenheit da ist, auch unangenehme Dinge anzusprechen, also das, was heute dann häufig psychologische Sicherheit genannt wird. Mhm. Wenn die nicht da ist, dann werden solche Strukturen halt meistens auch komisch. Weil klar, dann gehe ich auch nicht in den Konflikt mit den Geschäftsführern meiner GmbH. Und wenn die aber da ist, dann kann da Führung anders gespielt werden. Also so, wie das bei euch jetzt stattfindet, so wie ich das jedenfalls aus euren Schilderungen raushöre. Dass es halt weniger Command und Control ist, mehr Vermittlung und Rahmenbedingungen setzen auch für strategische Ausrichtungen.
Ja, kompetenzbasiert zu arbeiten. Eine Ergänzung ist ganz sicher auch noch wichtig, also auch was mir unheimlich geholfen hat, die Unterscheidung zwischen komplex und kompliziert, also in Organisationsabläufen, also blau und rot wird es gängig auch oft genannt. Also es spricht ja nichts gegen, also Command and Control, was mal, das hat ja seine Daseinsberechtigung in klaren, repetitiven Prozessen. Da ist auch maximale Wertschöpfung damit verbunden. Da dürfen wir auf gar keinen Fall drum herum reden. Also wenn ich etwas kopieren kann und eine Routine in eine Tätigkeit, also in eine wertschöpfende Tätigkeit bekomme, dann ist das der heilige Gral der Wertschöpfung, logischerweise. Ich kann es beliebig oft kopieren und, spielen ganz andere Mechanismen eine Rolle. Da ist das, würde ich fast sagen, gar nicht verhandelbar. Warum soll man denn da was anderes machen? Also ich würde das falsche Problem lösen, definitiv. Die Welt, von der wir sprechen, ist halt diese sogenannte rote Welt, also eher komplexe Prozesse, Organisationen, Abläufe und so, wo viele Menschen beteiligt sind, Dienstleistungssektor in erster Linie. Da greift das halt in aller Regel nicht, weil halt das Denken abtrainiert wird. Ne? Oben wird gedacht, unten wird gemacht. Das funktioniert bei Prozessen, aber eben nicht in kreativen Wissensarbeitsbereich. Also die Unterscheidung muss man meiner Meinung nach vornehmen. Hätte mir damals auch geholfen, wenn wir das damals schon getan hätten. Weil wir hatten auch ITIL und so weiter. Das war ja alles gut. Dann ist auch noch gut. Je nachdem, was man macht.
Da hat man eine längere Phase, um zu merken, dass man mit roten Werkzeugen keine blauen Probleme löst. Man kann sie lösen, aber es kostet unheimlich viel Energie und Zeit, die nicht notwendig ist.
Und andersrum. Ne?
Und andersrum, aber der Fehler ist uns selten passiert, eher anders, eher so rum, dass wir mit zu vielen Leuten auf ein blaues Problem geschaut haben.
Ist denn das jetzt so, dass in der AG, die ja die Shared Services zur Verfügung stellt, unter anderem, dass da primär die blaue Arbeit anzufinden ist?
Ja, also zu 90% würde ich sogar sagen. Also eine Buchhaltung agil zu gestalten, würde wahrscheinlich zu anderen Problemen führen.
Falls irgendein Hörer dieses Podcasts das mal versucht hat, meldet sich gerne bei mir, dann machen wir auch noch einen Podcast zu dem Thema.
Aber nicht nur, Joachim, weil wir haben ja auch in den Scrum-Teams in der reinen Softwareentwicklung und der Dienstleistung sind auch einiges an blauen Prozessen. Ja, da ist nicht alles rot. Also das würde ich ein bisschen differenzierter betrachten. Das hört sich so an, dass der Kern ist nur blau und der Rest ist da rot. Also das ist ja gerade sind ja auch ganz viele repetitive Prozesse. Ja. Aber das mal zu erkennen und die Unterscheidung zu treffen, also damit beschäftigen wir uns ja jetzt auch, ne? Und das haben wir vorher halt nicht gemacht. Ich glaube, das ist das, was du meintest.
Mögt ihr zum Abschluss noch ein paar Worte sagen, was diese ganze Transformation, Transition mit euch persönlich gemacht hat?
Tja, fange ich mal an. Also das war eine wilde Reise, eine wilde Fahrt, finde ich. Also wenn ich jetzt auch noch mal ein bisschen auf die Sachen schaue, die wir so gemacht haben in der Zeit, ist persönlich wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel gewachsen auch in der Zeit, wo ich mir sage, hey, hätte nicht viel anders laufen brauchen. Also ich würde sagen, rückbetrachtet will man ja mal das eine oder andere vielleicht doch verändern, aber wie ich sage, muss ich gar nicht. Das war geprägt von unheimlich viel Lernen, Ausprobieren, viel Offenheit bei vielen Leuten, die mitgearbeitet haben, mitgelitten haben. Aber es war eine wilde Zeit.
Genau, da kann ich mich nur anschließen. Vielleicht ganz konkret für mich, also ich habe auch, ähnlich wie Joachim, eine Coaching-Ausbildung noch gemacht in der Zeit. Die hat mir sehr geholfen, einfach nochmal eine andere Perspektive auf die Dinge zu bekommen, Dinge systemischer zu betrachten, Theorien nicht ganz so zu verteufeln. Und zum anderen ist für mich ein Credo daraus entstanden, nämlich wirklich zu sagen, okay, was ist denn überhaupt das Problem, was zu lösen ist? Und dass Methoden immer nur ein Mittel zum Zweck sind, aber kein Selbstzweck sein sollten, sondern man wirklich immer erst guckt, und das frage ich mich dann tagtäglich, was ist hier überhaupt das Problem? Und dann Hypothesen zu bilden und dann ranzugehen, das ist auch eine Technik, die man natürlich durchs Coaching lernt. Und das hilft mir jetzt noch immer sehr, sehr viel.
Ja, wilder Ritt würde ich sofort unterstreichen, würde aber auch, also keinen Tag missen, würde ich nicht sagen, vielleicht so ein, zwei Tage kann man auch streichen. Aber im Prinzip keinen Tag missen, weil es einfach eine krasse Lernreise ist. Also so retrospektiv betrachtet, wenn man so für sich sagen kann, okay, also ich wüsste jetzt, was ich anders mache, ich weiß, wie ich es in Zukunft anpacken würde, mehr Dinge akzeptieren, also auch akzeptieren, die Probleme von heute sind die Lösungen von gestern, was jetzt Ansgar im Prinzip meint hat, ne? Aber halt auch die Lösungen von heute sind die Probleme von morgen, okay, aber dann macht man es, dann überlegt man es halt wieder neu, weil sich auch der Kontext und die Rahmenbedingungen ändern. Menschen nicht zwingen, irgendwelche Dinge zu tun, finde ich ganz, ganz wichtig. Also da schäme ich mich heute sogar für das ein oder andere, den ein oder anderen Reflex, das nicht beachtet zu haben. Das wird mir hoffentlich und ziemlich sicher nicht mehr passieren. Also Menschen verändern zu wollen. Also Menschen sind veränderungsbereit, aber keiner will verändert werden. Das finde ich ist ganz wichtig, dass man das auch im Business-Kontext berücksichtigt und dann eben Angebote macht, angebotsorientiert und freiwillig. Und das funktioniert auch, weil wenn mein Angebot keine Resonanz in der eigenen Mannschaft findet, dann darf ich auch mal drüber nachdenken, ob das Angebot vielleicht gar nicht so pfiffig ist. Und wenn ich trotzdem der Meinung bin, das ist ein tolles Angebot, dann muss ich halt einen anderen Weg finden, aber ich kann niemanden, sollte niemanden dazu zwingen, jetzt das so zu machen, dieses Produkt zu bauen oder diese Organisationsform umzubauen oder wie auch immer.
Sehr schöne abschließende Worte. Vielen Dank. Es sei denn, es gibt irgendwas Wichtiges, was wir nicht besprochen haben oder was ich nicht gefragt habe.
Mich würde tatsächlich was interessieren, Stefan. Du hast uns auf den Notstern angesprochen und es war ja damals, sage ich mal, die Wahl der Waffen bei Transformationen oder agile Transformation hat es geheißen, genau. Inwieweit würdest du denn sagen, hat sich dieses Pattern bewährt? Und zweitens, ist das heute so auch noch im Einsatz? Und wenn nicht, oder wie geht ihr solche Anfragen an, wenn es die überhaupt noch gibt? Wahrscheinlich schon.
Genau, zu diesem Nordstern, oder im Englischen ist es True North, was vielleicht auch Nordstern, das ist halt sehr doppeldeutig. Ne? Also die Idee dabei war ja, aufzuschreiben, wie man sich idealerweise intern aufstellen möchte um möglichst leistungsfähig zu werden. So, und die Idee, und das findet man in euren Formulierungen auch wieder, ist das ja ins Extrem zu treiben und zu sagen, und es geht gar nicht darum, dass man das vollständig erreicht, sondern dass wir einfach eine gemeinsame Vorstellung über ein Optimierungsziel haben. Also zu sagen, keine Hierarchie mehr oder keine Machthierarchie mehr, würde eben dann beim Nordstern nicht implizieren, dass man sofort jegliche Hierarchie entfernt, sondern dass man schrittweise guckt über Inspect und Adapt, wie können wir uns dem annähern. Das hatte mal so einen Hype, also wo wir auch relativ viele von diesen Workshops gemacht haben, und das ist dann so ein bisschen abgeebbt. Schafft der Podcast jetzt wieder ein bisschen mehr Interesse dafür, weil ich glaube, es ist ein total wichtiges Thema, sich mit der Frage zu beschäftigen. Glauben wir, macht unsere Organisation leistungsfähiger? Eine Erfahrung aus Workshops, die ich damals gemacht habe zu dem Thema, war, dass viele Unternehmen darüber keine gute Vorstellung haben, was sie leistungsfähiger machen würde. Und dann sind einige von diesen Nordsternen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig nützlich geraten. Also weil dann hat man, also ursprünglich kommt das Konzept von Toyota, ne? Da gibt es dann drei Punkte drin. Zero Defects, 100% Value-Adding Activities und Single Piece Flow. So. Und wenn man selber nicht weiß, was die eigene Organisation leistungsfähiger machen würde, dann landet man immer bei einer Kopie. Zero Defects in der Softwareentwicklung, total geil, wir machen keine Fehler mehr. So, und
per Anordnung.
Ja, und Softwareentwicklung ist vielleicht anders als Produktion. So, dann ist es vielleicht nicht so nützlich, wobei ich ja eben auch bei vielen Unternehmen nicht die Chance habe, im Gegensatz zu euch jetzt noch 10 Jahren nochmal zu gucken, was ist denn jetzt wirklich draus geworden. Und wir haben auch Kunden gehabt, die dann leider eben nicht die Energie aufgebracht haben, langfristig damit zu arbeiten. Also der krasseste Fall war mal, da gab es auch ein Missverständnis in der Auftragsklärung, wo wir mit einem Kunden einen Nordstern definiert haben. Und der Kunde dann den Plan hatte, den in einem an die interne Kommunikationsabteilung weiterzugeben, damit die das dann an die Mitarbeiter verschicken. Und die haben geglaubt, dann ist es vorbei. Also dann würde das so gelebt werden.
Okay.
Das ist, glaube ich, was häufig dann unterschätzt wird, wie viel Arbeit und auch wie langfristige Arbeit notwendig ist, um das im Grunde zu installieren, weil man möchte ja, dass das im Grunde ein Teil des kollektiven Mindsets wird oder der Kultur, dass alle sich immer dahin orientieren, und das passiert ja leider nicht durch Proklamation.
Wäre einfacher, keine Frage.
Ja. Aber wir probieren. Ne?
Haben wir ja auch probiert. Teil. So ist es nicht.
Weil wo es vielleicht jetzt wieder so ein bisschen neuere Berührungspunkte gibt, ist, dass so ein Thema wie OKR, also Objectives and Key Results, im Moment ja sehr viel in der Diskussion ist. Und wir immer empfehlen, bei den Zielen bzw. Objectives, die man definiert, eben nicht nur welche zu nehmen, die nach außen gerichtet sind, sondern auch welche, die die interne Leistungsfähigkeit adressieren. So, und das kann dann auch so Nordstein-Charakter kriegen. Das ist vielleicht auch eine Verbindung, die uns vor 10 Jahren auch noch nicht so klar war, wo wir möglicherweise da heute ein bisschen mehr Stringenz reinkriegen könnten. Ja, dann noch einen abschließenden Dank an euch für die Einblicke.
Sehr gerne.
Ja, hat Spaß gemacht.
Fand ich auch sehr kurzweilig.
Ja.